Nach langen Jahren des Kriegs haben sich im Dezember in Syrien die Ereignisse überschlagen. Rebellen machten mobil und zogen auf die Hauptstadt. Die reguläre Armee streckte die Waffen, Russland kam nicht zur Hilfe und die Regentschaft der Familie Assad kam zu einem jähen Ende. Bashar al-Assad ging nach Moskau ins Exil. 10 Monate später kam es zu einem Wahlvorgang und der Bestätigung der Politik des Übergangspräsidenten Ahmed al-Sharaa. Wie die Lage in Syrien aktuell ist, besprechen wir mit Leyla Mirso. Die Autorin und Journalistin war Chefredakteurin der Jüdischen Rundschau. Schönen guten Tag.
Ich grüße Sie.
Das syrische Parlament, so wird es genannt, hat 210 Abgeordnete. Können Sie uns genauer erläutern, wie das jetzt gebildet wurde?
Ja, von den etwa 24 Millionen Syrern im Land oder außerhalb wurden tatsächlich von einem regierungsnahen Gremium nur 6.000 Personen als Wahlleute bestimmt. 6.000, die eben über 24 Millionen Menschen repräsentieren wollen, die wiederum nur von einer Wahlliste Kandidaten wählen konnten, die auch vorab von dem Gremium zugelassen worden sind. Das ist also eine komplette Farce mit einer demokratischen Wahl, vor allem die wirklich die Mehrheit des Willens des syrischen Volkes darstellt, überhaupt nichts zu tun hat. Diese 6.000 Wahlleute waren ausgesucht, es wurden viele abgelehnt. Also man hat wirklich geschaut, dass man da seine eigenen Leute reinbekommt. Zudem durften diese 6.000 Wahlleute eben auch nur 2/3 des sogenannten Parlaments wählen, also nur 140 Abgeordnete von 210. Und die übrigen 70 Abgeordneten, das letzte Drittel, wird eben von al-Julani selbst ernannt. Und das ist also ganz klar, dass er hier ja seine eigene Macht absichern möchte.
Also wenn ich das richtig verstehe, haben wir da theoretisch 210 Abgeordnete, von denen entscheidet der Übergangspräsident über 70. Mhm. Und die restlichen 140 werden aber letzten Endes auch von Organisationen entschieden, die dem Präsidenten nahestehen.
Ja, natürlich. Also es konnte sich nicht jeder bewerben, beziehungsweise wer sich beworben hat, ist nicht automatisch auf dieser Wahlliste gelandet. Da gab es also schon eine Vorselektierung, wen diese ausgewählten Wahlleute dann auch wählen durften. Und al-Julani hat das also damit begründet, dass es eben nach dem Krieg dafür noch zu früh sei. Deswegen würde er entscheiden, dass Syrien eben noch nicht bereit sei für freie Wahlen. In Wahrheit ist aber al-Julani noch nicht bereit für freie Wahlen, weil er und seine HTS-Schergen dann höchstwahrscheinlich eben abgewählt worden wären.
Nun handelt es sich ja um einen Vielvölkerstaat mit unterschiedlichen Ausprägungen des Islams, mit Christen, Drusen, Kurden und anderen Gruppen. Wie wurden denn vor allem die Minderheiten beteiligt?
Ja, die sogenannten Minderheiten bestehen, wie Sie es eben gesagt haben, aus Christen, Alawiten, Drusen, Kurden, Armenier. Syrien ist so vielschichtig und die machen tatsächlich in ihrer Gesamtheit auch 30% der Bevölkerung aus in Syrien. Diese sind in diesem sogenannten neuen Parlament absolut unterpräsentiert. Also von den 140 Sitzen aus insgesamt 50 Wahlbezirken gingen nur 6 Sitze an Frauen. An die Alawiten gingen zum Beispiel nur 4 und die Christen eben nur 2 Sitze. Also die sind komplett unterpräsentiert. Zudem durften auch nicht alle Wahlbezirke teilnehmen in Syrien. Es gibt insgesamt 62 und nur 50 wurden eben berücksichtigt. Die kurdischen Provinzen, die eben nicht Regierungstruppen ihrer Verwaltung unterstehen, die wurden ausgeschlossen. Dann im Süden das Drusengebiet wurde ausgeschlossen. Da hieß es, diese Wahlen werden noch nachgeholt, wenn die Unruhen enden. Aber ja, man muss auch bei der Wahrheit bleiben. Die sogenannten Unruhen im Drusengebiet, die wurden eben von den HTS-Schergen angefangen, wo eben über 1000 Drusen massakriert worden sind.
Jetzt haben wir also folgende Situation. Wir haben da einen Übergangspräsidenten, der eine Wahl organisiert, bei der etwas rauskommt, was ihm auf jeden Fall zu Pass kommt. So kann man es, denke ich, schon zusammenfassen. So sieht es ja am Ende des Tages auch die deutsche Bundesregierung, die sagt, also in den Provinzen, wo jetzt nicht gewählt werden konnte, muss unbedingt nachgewählt werden. Und er gibt selber zu, dass das Verfahren nicht perfekt ist. Auf der anderen Seite ist das jetzt eben der Mann, mit dem agiert wird, weil er jetzt gerade in der Macht ist. Lassen Sie uns mal kurz auf das blicken, was in New York passiert ist, bei den Vereinten Nationen. Da war der Übergangspräsident zu Gast. Er hat eine Rede gehalten unter den Augen von Annalena Baerbock. Gibt auch Videos von ihm mit Präsident Zelensky, Präsident Macron, deutschen Journalisten. Allerdings war ja bis vor nicht allzu langer Zeit noch ein Kopfgeld von 10 Millionen US-Dollar von den Vereinigten Staaten auf ihm angesetzt. Wie passt das zusammen?
Passt überhaupt nicht zusammen. Also der ehemalige Al-Nusra und Al-Qaida-Terrorist, eben Mohammed Al-Joulani, wie er sich mit seinem Kampfnamen genannt hat, hat diesen Kampfnamen abgelegt und eben gegen Anzug und Krawatte eingetauscht. Aber das ändert gar nichts daran, dass das Blut an seinen Händen klebt. Und er hat eben seinen zivilen Namen wieder angenommen, jetzt als Staatspräsident. Er nennt sich wieder Ahmed al-Sharaa, gibt sich geläutert und demokratisch. Und die Welt kauft ihm diese Scharade auch größtenteils ab. Es ist unfassbar. Macron hat im Élysée-Palast hofiert. Annalena Baerbock hätte gerne seine Hand geschüttelt, als sie zu Staatsbesuch in Syrien war. Die hat er dort verweigert. Ob er ihr in der UN die Hand gegeben hat, weiß ich leider nicht. Aber der kommt aus einem Stall und er stinkt noch nach diesem Stall und die Welt, sogar unser angeblich höchstes Gremium der freien Welt, die UN, hofiert ihn und spielt diese Scharade mit. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann irgendwo nachvollziehen, dass die Realpolitik viele Kompromisse abverlangt. Der Sturz Bashar al-Assad war natürlich überfällig und gut für das Land. Es hat auch die Region stabilisiert. Durch den Machtumsturz hat sich eben Russland komplett zurückgezogen. Der Iran wurde auch entmachtet in Syrien. Also für Israel vor allem ist jetzt die Situation besser als unter Bashar al-Assad. Aber die Vorzeichen sind noch sehr ungewiss. Es gibt zwar ein laufendes Sicherheitsabkommen, wo gerade eben verhandelt wird zwischen Syrien und Israel, aber Al-Joulani hat bereits betont, ein Sicherheitsabkommen bedeutet keinen Frieden mit Israel. Also was da noch auf uns zukommen kann, ist absolut ungewiss.
Da sind wir jetzt in dieser geostrategischen Debatte. Fangen wir mal an mit der Sicht des Westens. Ist da jetzt die Tendenz, eigentlich ist uns fast egal, wer da jetzt Präsident ist. Hauptsache, es herrscht Ruhe. Und wenn Ruhe herrscht, dann kommen ja auch weniger Flüchtlinge, zum Beispiel nach Westeuropa. Und je besser wir mit dieser Regierung zusammenarbeiten, desto besser können wir abschieben.
Es ist ein Spiel mit dem Feuer. Viele westliche Regierungen haben ja nur darauf gewartet, dass der Bürgerkrieg in Syrien offiziell beendet ist. Und die scharen jetzt mit den Hufen, damit eben dort eine stabile Regierung herrscht, damit man Rückführungsabkommen vielleicht vereinbaren kann, dass viele Syrer wieder zurückgehen nach Syrien. Deswegen hofiert man Al-Joulani auch in diesem Maße und blendet komplett seine terroristische Vergangenheit aus. Und auf der anderen Seite ist Al-Joulani auf diese internationale Anerkennung seiner Person, seiner Präsidentschaft, seiner Regierung in Syrien eben auch angewiesen, weil er natürlich auch Geld braucht. Das Land liegt in so in großen Teilen in Schutt und Asche, also die Infrastruktur ist größtenteils zerstört. Er braucht auch die Fachkräfte, die wieder ins Land zurück müssen. Allerdings wird dieses Spiel nicht ausgehen, so wie man sich das gerne wünscht von beiden Seiten her, weil ein Großteil der Syrer nach Europa und vor allem nach Deutschland gekommen ist, eben um zu bleiben.
Ein weiterer Aspekt dieser geostrategischen Frage ist, war es ein vom Westen unterstützter Umsturz? Also wollte man die Situation nutzen, dass Russland in der Ukraine gebunden ist, um genau diesen Umsturz zu organisieren? Und war das also im amerikanischen, europäischen Interesse, Russland zu schaden? Und war es im israelischen Interesse, dort eine andere, eine leichter zu steuernde Regierung unterzubringen?
Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Ich dachte immer, ich hätte einen gewissen Überblick und würde die Lage in der Region einigermaßen verstehen. Aber mit dem Durchmarsch der HTS im Dezember 24, also mit diesem leichten Durchmarsch, wie schnell die syrische Armee aufgegeben hat, wie schnell Bashar al-Assad geflohen ist und vor allem, dass Russland, das ja seit Jahrzehnten bemüht ist, in der Region und Zugang zum warmen Meer zu haben, um da seinen Marinestützpunkt, U-Boot-Stützpunkt zu haben, dass die kampflos sich zurückgezogen haben, erklärt sich mir überhaupt nicht. Da kann ich eben nur vermuten, dass es im Hintergrund gewisse Deals gegeben hat, dass man gesagt hat, ihr zieht euch zurück, dafür können wir an anderer Stelle vielleicht Kompromisse machen und uns einander annähern. Warum Al-Joulani auch jetzt ohne Widerworte, ohne Worte der Kritik reingewaschen wird vom Westen, von sämtlichen Regierungschefs, von der UNO und selbst auch von Donald Trump, es geht vielleicht jetzt in Richtung Verschwörungstheorie, aber anders kann ich es mir nicht erklären. War das schon immer ein CIA-Mann vielleicht und war da als Terrorist nur installiert? War das auch alles reine Scharade? Anders lässt sich das nicht erklären.
Ich denke, es ist ja legitim, in alle Richtungen zu denken.
Ja,
und gerade wenn wir die Geschichte von Osama bin Laden kennen, der von den Vereinigten Staaten unterstützt wurde, um gegen Russland zu kämpfen und dann später sich gegen die Vereinigten Staaten gewendet haben. Al-Jolani war ja in US-amerikanischer Haft und wurde dann später zu einem Kämpfer. Es sind ja Indizien und die muss man dann ja auch vortragen können und vortragen dürfen. Es ist im Moment ein Sharepick bei X unterwegs. Ich habe es bei Henning Rosenbusch gesehen. Das zeigt 4 Meldungen der Tagesschau und da heißt es: Rechtspopulist Babiš gewinnt, Rechtspopulist Milei gewinnt, Rechtspopulist Wilders siegt, konservative Kräfte gewinnen in Syrien. Ist das eine Verharmlosung der syrischen Regierung?
Es ist eine heuchlerische, ekelhafte und auch unanständige Verharmlosung, weil diese sogenannten konservativen Kräfte, ja, oder konservativ-sunnitische Kräfte in Syrien sind nichts anderes als HTS-Gefolgsleute, ja. Die meisten von ihnen haben von Jahr noch die Kalaschnikow geschwungen in ihrer Provinz und haben Menschen schikaniert und Menschen ermordet wahrscheinlich. Und Al-Jolani stand an ihrer Spitze. Da braucht es Aufklärung, da braucht es einen Gerichtsprozess. Aber selbst wenn er nicht selbst geschossen hat, hat er dieses System unterstützt über Jahre. Und das gehört auf jeden Fall aufgearbeitet. Und es ist eben so typisch für unsere Regierung, für den Westen, dass sie gegen alles, was eben eine andere Meinung vertritt, sofort ins Extreme geht. Dann ist man sofort rechtsradikal. Und alles, was von Richtung Islam und Dschihadismus und Terrorismus kommt, wird quasi so, ja, als kulturelle Eigenart angesehen. Ja, er war halt Terrorist. Er ist für den Tod von tausenden Menschen unter anderem verantwortlich. Aber ja, jetzt will er mit uns reden. Ja, jetzt hat er einen schicken Anzug an und macht große Versprechungen. Das ist absolut heuchlerisch. Also ich als Halbdeutsche und halb Syrerin, die in dem Land geboren und aufgewachsen ist, dessen Vater Jahrzehnte unter dem Assad-Regime gelitten hat und gefoltert worden ist und inhaftiert war in den schlimmsten Foltergefängnissen, zu sehen, dass dieses Spiel weitergeht unter einem anderen Namen, also das ist total enttäuschend und raubt einen jede Hoffnung. Das waren keine Wahlen, das ist eine Pseudodemokratie. Jolani wollte der Welt damit einfach nur zeigen, schaut her, ich bin ein echter Demokrat. Aber das dient eben nur der rechtlichen Legitimierung Al-Jolanis. Für die Menschen in Syrien hätte genauso Bashar al-Assad Wahlen abhalten können, hatten sie genauso viel zu sagen. Es hat sich im Grunde nichts geändert. Und wir haben jetzt einen Dschihadisten, ich betone es immer wieder, es ist ein Dschihadist, der jetzt sich selbst zum Präsidenten ernannt hat, der jetzt nur Kreide gefressen hat, der jetzt alles tut, um seine Macht zu sichern. Ich gehe davon aus, in 20 Jahren wird er immer noch an der Macht sein und Syrien ist ein ähnlich theokratisch-militärischer Staat wie der Iran, bin ich mir sicher.
In Syrien haben Wahlen stattgefunden. Mit der westlichen Vorstellung von Wahlen hatten sie doch nichts zu tun. Wir sprachen mit der Deutsch-Syrerin und Journalistin Leyla Mirso. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.